Vielen Dank euch für eure schöne Musik. So, also, das Thema. Nein, vorneweg muss ich noch was anderes sagen. Natürlich gibt es auch Bibeltexte, über die ich predige, also zwei genau genommen, aber ich muss erst mal in das Thema einführen. Crashkurs in zwei Schritten zum christlichen Pharisäer. Ich mache das bewusst innerhalb eines Gottesdienstes, weil ich wollte immer schon mal das als Tagesseminar machen. Ich habe nur befürchtet, da wird sich keiner anmelden. Stellt euch das mal vor, ihr hättet dem OGV in eurem Mitteilungsblatt so ein Seminar ausgeschrieben. Wer von euch wäre da hingegangen? Ja, du wärst da echt hingegangen? Doch, du auch? Ja, krass. Was habt ihr denn vor im Leben? Gut, in zwei Schritten zum christlichen Pharisäer. Zunächst mal muss man ja sagen, was ist ein Pharisäer? Die haben ja in der christlichen Szene einen ziemlich schlechten Ruf. So übel waren sie aber auch nicht. Also das muss man mal sagen. Pharisäer war eine Gruppe von jüdischen Männern, die zur Zeit Jesu in Israel lebten. Man sagt, es waren ungefähr 5000 Pharisäer gab es. Das waren keine Priester, sondern Ehrenamtliche, die es mit dem Wort Gottes und dem Gebot Gottes besonders ernst nehmen wollten. Man kann quasi sagen, das war die landeskirchliche Gemeinschaft Israel. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das waren die, die sagten, nee, wir wollen jetzt nicht uns mit dem Tempelgottesdienst und so zufrieden geben und Hauptsache geopfert, sondern wir wollen das, was Gott sagt, sehr ernst nehmen und auch leben. Und die Pharisäer zum Beispiel waren davon überzeugt, wenn ganz Israel nur ein einziges Mal konsequent den Sabbat halten würde, dann würde der Messias sofort kommen. Aber so kann er ja gar nicht kommen, weil das Volk ist gar nicht vorbereitet. Und wir kennen die Pharisäer aus den Diskussionen mit Jesus. Und halten sie, also sagen oft, das waren so die Gegner von Jesus, die wollten ihn immer umbringen. Also man muss ihnen mal zugute halten, sie wollten mit großem Ernst gläubige Juden sein und wollten das an den Rest des Volkes auch mit reinnehmen, dazu anstiften. Und sie waren hoch angesehen, sehr hoch angesehene Leute, die sich in der Bibel auskannten, in den alten Schriften sehr gut auskannten. Sie kannten nicht nur die Gebote, sondern, und versuchten sich an die Gebote zu halten, sondern sie haben auch noch zusätzliche Gebote davor gebaut. Das ist so ähnlich, als wenn du deinem Kind sagst, in Spätzerfehn, nicht so nah an den Kanal gehen, ne? Und dann, damit das aber nicht passiert, baust du auch noch einen Zaun davor, vor den Kanal. So doppelte Absicherung. So muss man sich das vorstellen, haben die Pharisäer noch mehr Gebote gemacht, um gar nicht erst in die Nähe der Gebotsübertretung reinzukommen. So, das waren Pharisäer. Jetzt heißt es aber ja in zwei Schritten zum christlichen Pharisäer. Das heißt, jetzt muss man ja erstmal Christ werden. Genau. Und jetzt möchte ich das mal aufzeigen, wovon ich eigentlich reden will. Also, da ist erstmal das Evangelium. Kennen wir das Evangelium von Jesus Christus? Da ist das Kreuz. Ich wollte sagen, habt ihr denn kein Kreuz hier? Da ist das Kreuz. Genau. Das Kreuz Christi. Gott tut etwas Unfassbares. Er wird Mensch, lässt sich von seinen Menschen hinrichten. Und zwar für die Schuld derer, die ihn hinrichten und für den Rest der Menschheit auch. Für das, was ihn von uns trennt, lässt er sich schlagen und hinrichten und sagt, ich nehme die Strafe auf mich, damit ihr frei seid. Und dann Ostern steht er auf und sagt, da hat er vorher schon gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und zwar ewig. Das ist auch mal eine Ansage, oder? Ich finde, wir vergessen das zu leicht mal, dass wir an einen Gott glauben, der uns eine Perspektive über den Tod hinaus gibt. Das ist, wenn man jung ist, gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, wenn man irgendwann älter wird und das mitbekommt, dass um einen herum durchaus Menschen sterben, wie ist das eigentlich, dann eine Perspektive zu haben? Ich verrate euch mal was so unter uns. Ich tue etwas Verbotenes. Ich arbeite nebenberuflich als freier Redner, als freier Trauerredner. Das ist nicht erlaubt in der Kirche, aber verratet es nicht. Zum Glück wird die Predigt ja nicht im Internet gezeigt. Es gibt in den Vorbereitungsgesprächen mit diesen Menschen, die nicht in der Kirche sind, die nichts glauben und darum einen freien Redner wollen, einen krassen Moment. Und der ist am Ende dieses Vorbereitungsgespräches, wenn ich frage, wie sollen wir denn jetzt am Ende mit dem Abschied umgehen bei der Beerdigung? Was soll ich denn jetzt sagen? Also sage ich, was sagen Sie denn? Was ist das jetzt hier? Wo ist jetzt der Verstorbene? Sagen Sie Tschüss, das war's, Klappe zu, Affe tot? Oder sagen Sie Auf Wiedersehen, was soll ich denn sagen? Und ich kann euch sagen, die hartgesottensten Leute und auch Leute, die ganz gefasst sind während des Gesprächs, in dem Moment brechen sie zusammen. Tatsächlich bei dieser einfachen Frage, wie soll ich mit dem Abschied umgehen? Tschüss oder Auf Wiedersehen. Dann, ich hatte es jetzt kürzlich erst mit einer Witwe, ganz gefasst. Und ich sagte, was soll ich sagen? Tschüss oder Auf Wiedersehen? Und dann, Männer, ich habe so eine Delmenhorster Clan-Mama habe ich beerdigt. 5 Jungs, Zigeuner, sagten sie selbst. Wir sind Zigeuner. Ne? Nennen Sie uns nicht, wir sind Zigeuner. Wenn Sie was brauchen, Sie gefallen mir, sagte der eine. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid. Ein Auto, Pelze. Und Sie sind doch Pastor, wenn Sie ein Altar brauchen, sagen Sie Bescheid. Krass. Ne? Und dann in dem Moment sitzen die Jungs da bei diesem Vorbereitungsgespräch und schluchzen. Und da kommt in unser Leben hinein ein helles Licht, der sagt, du sollst leben, dafür habe ich schon gesorgt. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ich finde, da kann man sich schon mal drüber freuen. Ihr sitzt so ein bisschen da, als wenn das selbstverständlich wäre. Hallo? Ne? Leben über den Tod hinaus, das ist Evangelium, du sollst leben. So, und dann sagen wir, das ist auch für umsonst. Da hast du nichts zu beigetragen. Freu dich, gute Nachricht, heißt der Evangelium übersetzt. Und dann passiert es auch, dass Leute das annehmen, vor allem bei Leuten, die nicht so in so einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind, die das zum ersten Mal richtig kapieren, große Freude. Soll es auch sein. Und sie erzählen davon und so weiter. Und interessanterweise passiert dann Folgendes, dann kommt die Frage, nun schön Leben nach dem Tod, aber ich bin ja noch nicht tot. Was mache ich denn bis dahin? Wie lebe ich denn bis dahin? Und dann, ja, wie lebe ich? Und dann kommt diese Frage, die ihr bestimmt auf Freizeiten und Seminaren schon x-fach behandelt habt. Wie lebe ich eigentlich jetzt mit diesem Gott im Alltag? Bis dahin, wie geht das? Glaube im Alltag. Und dann kommen Leute, die wissen das. Die sagen dann, ja, pass auf, erstens, jetzt, ihr wisst das doch, sagt doch mal, was würdet ihr sagen? Erstens, auf Zuruf bitte. Bibel lesen, selbstverständlich. Genau. Und wie oft muss man das machen? Einmal durchlesen oder was würdet ihr sagen? Jeden Tag. Machen Sie das jeden Tag? Also Sie wissen es zumindest, man sollte. Ne? Also genau. Also Bibel lesen, täglich Bibel lesen. Das ist ein Buch, mit dem man nicht fertig wird. Genau. Noch was? Glaube im Alltag. Gebet. Wie oft? Gemeinschaft suchen. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Noch mehr, woher weiß ich jetzt, wie ich leben soll? Also worum es geht im Leben, was ist richtig, was ist falsch? Ändert sich da jetzt was, jetzt wo ich Christ bin? Oder kann ich so weitermachen wie vorher? Wie geht's weiter? Der Heilige Geist, was macht er? Spricht zu einem. Wow, muss man drauf hören. Sonst noch was? Wenn ich jetzt wissen will, wie geht Leben richtig, muss da, ja, gibt's irgendwas? Du bist mal raus jetzt hier. Okay, gut. Das heißt also, jetzt Gebote spielen in Spitzerfehlen gar keine Rolle bei euch. Also die Gebote Gottes sind nicht das Thema. Olli noch nie von gesprochen, von Geboten. Ich frage das mal so. Das kann man ja, wir sind ja unter uns hier. Also spielen eigentlich Gebote im Leben vom Christen überhaupt noch eine Rolle? Auf jeden Fall, immer, ihr nickt. Sagt jemand was anderes eigentlich? Ruhig, mutig, vor allem, es passiert nichts. Okay. Es geht auch ohne Gebote. Du bist ja dann ganz, ganz dreist hier, ne? Genau, du wärst im Seminar gekommen und alles, das wäre ja genau. Geht auch ohne Gebote. Okay, wenn wir jetzt in einem Bibelgespräch säßen, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal ein bisschen darüber reden. Es geht auch ohne Gebote, sagt sie. Gut. Aber ich gehe mal weiter mit den Geboten jetzt, denn das gehört zum zweiten Schritt und das ist der zweite Schritt, wie man ein christlicher Pharisäer wird. An der Stelle plötzlich passiert bei ganz vielen etwas, nämlich, vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört, jetzt bist du Christ, schön, jetzt musst du aber auch. Ne? Dazu gehört schon was. Ne? Das ist nicht einfach so, jetzt bist du Christ, jetzt gehst du wieder nach Hause und machst einfach so weiter, sondern ja, wenn du dann fragst, worum geht's, worum, wie orientiere ich mich, dann kommen die Gebote ins Spiel. Bibel lesen. Ich habe gesagt, bei Ihnen lesen Sie jeden Tag in der Bibel und Sie sind so ein bisschen. Ne? Es kommen dann Gebote ins Spiel, es kommen gewisse Ansprüche auch ins Spiel, Ansprüche an das ganze Leben und so weiter. Holla die Waldfee. Und ich kriege mit, dass es eine ganze Menge Christen gibt, einschließlich mir selbst auch über weite Strecken, bei denen man sich fragt, wo ist jetzt eigentlich ehrlich, jetzt mal ehrlich, wo ist diese Freude eigentlich geblieben? Wo ist dieses Erlöste eigentlich geblieben? Es gibt eine Menge Christen, die unzufrieden sind. Wo ist eigentlich geblieben, dass ich Gott in meinem Alltag erlebe? Ja, nicht nur, wie lebe ich meinen Glauben im Alltag, also wie tue ich das, sondern wo ist das eigentlich, was ich so erhofft habe, dass ich Gott als in meinem Leben lebendig erlebe? Wo ist das eigentlich und wirksam? Wo ist das eigentlich geblieben, wenn man sich nicht gerade irgendwelche Sachen einredet, wie dieses: Ich habe einen Parkplatz gesucht und nicht gefunden und dann gebetet und dann war da doch einer. Ihr kennt die Geschichten, wo man sagt, na ja, also, kann auch sein, dass da einer weggefahren ist und du hast es nicht gemerkt. So, wo ist diese Freude geblieben? Manchmal die Leichtigkeit, die Erlöstheit, die Gelassenheit, die Begeisterung, von der wir hier singen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Lieder singen, die mit unserem Alltag, unserem Leben gar nicht so viel zu tun haben. Also, da denke ich manchmal, Leute, jetzt im Ernst, manchmal habe ich das Gefühl, wir singen von Dingen, wo wir eigentlich hinterher sagen müssten, schön wär's. Aber ist leider nicht so. Und wir sind auch oft unzufrieden mit uns selbst, weil wir eben doch nicht täglich Bibel lesen und sagen so, na, ne? Und doch hinter dem zurückbleiben, was wir als richtig erkannt haben. Und da gibt es ja noch diesen Streit an manchen Stellen in der Gemeinde auch, wo dann doch die Gebote und die Bibel plötzlich ganz stark im Vordergrund stehen. Ich muss nur das eine Thema nennen, Homosexualität. Muss ich nur einmal in der Homosexualität und Christen. Dann kommt da plötzlich 3. Mose, ne, sag mal, ganz klar ist dem Herrn ein Greuel. Und da ist so ein Homosexueller, der ist Christ geworden und sagt, ach du Schande. Ne? Und dann kommen Leute und sagen, so kannst du nicht mitarbeiten, so kannst du nicht Mitglied werden, das geht nicht, das geht nicht. Und da merken wir plötzlich, dass wir, obwohl wir Christen sind, ganz schön pharisäisch geworden sind. Und es uns ähnlich geht wie den Israeliten, wenn die einem Pharisäer begegnen, dann kriegen die ein schlechtes Gewissen. Dass wir oft in unserem Glauben ein schlechtes Gewissen haben. Dass es doch nicht reicht, dass wir dem Anspruch nicht gerecht werden. Und dann kommen wir immer wieder mit dem Evangelium und sagen, aber Jesus vergibt uns. Und dann kommt plötzlich so ein komischer Konflikt. Da ist die Gnade, ja ganz klar, die Gnade und alles, Jesus vergibt uns. Und dann auch gleichzeitig dieser Anspruch und ich hüpfe dauernd hin und her, aber das kommt nicht so richtig zur Ruhe. Ich bleibe hinter dem zurück. Und dann kommt wieder die Gnade und dann aber doch wieder der Anspruch. Und ich merke dann auch, schön ist das, richtig schön ist das nicht. Und so richtig inspirierend und ansteckend für andere ist das auch nicht. Das hat fast was von Pharisäismus. So wird man ein christlicher Pharisäer. Und ich fürchte, dass wir in den christlichen Gemeinden eine ganze Menge christlicher Pharisäer produziert haben, die mit sich unzufrieden sind und die auch mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, so nicht. Und da haben wir eine Jahreslosung, wo steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wir sagen, genau, ne? Herrlich, ne? Ja, aber, ne? Aber, ne? So, also so einfach ist es ja nun auch nicht. Ne? Da muss man schon sagen, pass mal auf, nee, da gibt es schon auch Grenzen, ne? Wisst ihr überhaupt, wovon ich rede? Oder sagt ihr, nee, ich weiß ja nicht. Okay. Haben wir wirklich die Weite? Die Pharisäer haben ja davor gestanden. Manchmal auch die Jünger, die haben gesagt, die Kinder nicht, die nerven bloß. Ne? Und sie sagten zu Jesus, Mann, du kannst doch nicht mit der Prostituierten einfach dich da einlassen und dir die Füße küssen lassen quasi da und behandeln lassen da und salben lassen. Oder du kannst doch nicht, bei dem kannst du doch nicht Mittagessen einfach so. Ja, aber. Und plötzlich sind wir doch irgendwie pharisäisch geworden. Und selber nicht ganz glücklich. So, jetzt. Es gibt in der Bibel einen Begriff, der diese Nahtstelle zwischen dem geglaubten Evangelium, das uns begeistert, und dem Leben im Alltag bezeichnet. Wie diese Wirkung von da nach da bezeichnet. Und auch dieser Begriff ist sehr oft missverstanden worden. Er nennt sich Heiligung. Wer von euch hat das schon mal gehört, das Wort Heiligung? Doch, mal eben Handzeichen. Wer hat schon mal das Wort Heiligung gehört? Heiligung. Wir haben eine ganz bestimmte, wenn man das hört, dann klingt ja was mit. Eine Heiligung. Was ist denn das? Wie bitte? Absondern von allem Bösen. Genau, haben die Pharisäer ja auch zu Jesus gesagt. Ne? Die, mit der hast du nichts mehr zu schaffen. Ist das das wirklich? Ja, du bist mutig, man muss auch damit rechnen, dass du was Falsches sagst. Nein, nein, alles gut. Heiligung. Darunter verstehen viele Christen das persönliche Bemühen, es jetzt im Leben, was man vorher falsch gemacht hat, böse vielleicht, schlecht getan hat, jetzt zu erfahren, was will Gott jetzt, was will Jesus, wie ist es besser? Ich möchte mein Leben jetzt besser machen. Ich möchte entsprechend der Gemeinschaft mit Gott leben. Heiligung, ich möchte es besser machen. Ne? Ich möchte jetzt Bibel lesen, tatsächlich. Ich möchte jetzt beten. Ich möchte mich an dieser und ich möchte ehrlich werden. Was habe ich früher da, was weiß ich, das Finanzamt betrogen? Mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und dann guckt man so, ne, wo sind diese Sachen, bei denen man jetzt ehrlich werden will. Jetzt bei der Zeit nehmen, beim Zeitnehmen am Arbeitsplatz, keinen Mitarbeiterdiebstahl mehr betreiben, den man vorher vielleicht munter betrieben hat. Keine Ahnung, was heißt jetzt Heiligung und veranders werden. Aber ich glaube, so die Richtung, ne? Versteht man Heiligung, oder? Seid ihr da bei mir? So die Richtung. Okay, es gibt zwei Formen von Heiligung im Neuen Testament. Und das hat was mit den beiden Bibeltexten zu tun. Es gibt eine aktive und eine passive Form von Heiligung. Wir fangen mal mit der passiven an. Ist die Birne eigentlich kaputt gegangen jetzt? Oder geht das da oben? 1. Korinther 1, Vers 30. Weil es während des Liedes auch schon ausgefallen war. Alles klar. Dann lese ich das einfach vor. Das geht ja. Also Heiligung, die passive Form, ist folgende. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Durch ihn, also durch Gott, seid ihr in Christus Jesus. Also ihr seid in ihn hinein, in Jesus, in diese Person Jesus hineingekommen. Und dann geht's weiter. der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Da ist das Wort Heiligung drin. Er wurde für uns zur Heiligung. Über die anderen Begriffe will ich jetzt gar nicht reden. Das bedeutet, er hat uns heilig gemacht. Er uns. Und da hatten wir überhaupt nichts mit zu tun. Was heißt heilig? Heilig bedeutet, ganz zu Gott gehörend, ganz Gott gewidmet, ganz auf Gott bezogen. In Israel gab es im Tempel heilige Geräte. Das waren Schüsseln, die hätte man teilweise auch zum Salatmachen benutzen können. Hat man aber nicht. Man hat gesagt, die sind nur für den Tempel. Wenn ein Mensch geheiligt wird, und das durch Jesus, dann heißt das, dass Jesus diesen Menschen in die Sphäre Gottes stellt und sagt, du gehörst mit jeder Faser in Leben und Sterben und ewigem Leben zu Gott. Und dass das so ist, das habe ich gemacht, das hat Jesus gemacht. Er wurde für uns zur Heiligung. Da bist du ganz passiv. Am Kreuz konnte niemand Jesus helfen. Niemand hat ihm geholfen, die Sünde der Welt zu tragen. An Ostern konnte niemand von uns ihm den Atem des Lebens wieder einblasen. Das hat alles nur Gott gemacht. Wir stehen daneben, wie mein Vater sagte früher immer, dann stehst du da mit dem Mund voll Zähne. Wir stehen daneben mit dem Mund voller Zähne und wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir konnten nichts machen. Er hat es für uns gemacht. Komplett, wir sind passiv. So, er hat uns Gott gewidmet. Darum leben wir ewig. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum aktiven Teil der Heiligung. Und da gibt es einen Bibelvers, der jetzt sehr beunruhigend klingt. Das ist Hebräer 12, Vers 14. Den bitte ich auch mal eben zu zeigen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also, nachjagen, das ist hochaktiv. Und hier sagt der Autor, und wenn man das, man kann das so verstehen, mein lieber Freund, jage nach, ne? Also nicht irgendwie nebenbei oder so ein bisschen, sondern mit richtig nachgejagt, fokussiert auf das Ziel, das du erreichen willst. Heiligung, Frieden mit jedermann und der Heiligung. Wenn du das jetzt nicht fokussierst, mein Lieber, dann wirst du Gott nicht mal sehen. Dann siehst du nicht mal die Rücklichter Gottes sozusagen. Und das kann dann schon beunruhigen, oder? Jetzt frage ich, jetzt müsste man wieder so sich hinstellen und fragen, wir müssen uns nachher nochmal unterhalten, muss ich deinen Namen noch erfahren. Und? Wie weit bist du damit? Wie sieht's aus mit der Heiligung? Ohne die niemand den Herrn sehen wird, mein Lieber. Und plötzlich ist der Spaß vorbei. Wovon ist hier die Rede? Ich hatte mal einen Bekannten in Süddeutschland, zu der Zeit war der Pfarrvikar, und mit dem habe ich mich manchmal theologisch unterhalten. Und wir konnten ziemlich deutlich miteinander sprechen. Und dann habe ich zu ihm mal gesagt, Stefan, sage ich, was lernt ihr überhaupt an der Uni? Da haben wir uns theologisch über was gestritten. Und dann ich sage, was lernt ihr überhaupt an der Uni? Und Stefan sagte, an der Universität lernst du im Fach Theologie, wie du einem Bibeltext so lange die Zähne einschlägst, bis er keinen mehr beißt. Fand ich interessant. Das kann man mit dem auch machen. Und ja, jetzt muss ich sagen, der Vers wird oft falsch verstanden. Heiligung. Was ist jetzt tatsächlich Heiligung? Heilig heißt Gott gewidmet. Wenn ich der Heiligung nachjage, dann ist es keine Anstrengung, plötzlich Gebote zu halten. Alles Mögliche. Dann ist das nicht plötzlich ein Leben, als wäre Jesus nie gekommen. Das gibt's ja. Plötzlich muss ich leben, als wäre Jesus nie da gewesen. sondern wenn ich mein Leben Gott widme, dann ist das ein ganz wunderbarer Vorgang. Ich fange mal mit einer Sache an. Mit Geld. Pharisäer sagen, du musst den Zehnten spenden. Steht so in der Bibel. Und ja, ist auch ein ganz gutes Maß. Kann man machen. Wer sein Leben Gott gewidmet hat, der sagt ihm, also mal angenommen, das wäre alles, was ich hätte. Hier ist das Thema Geld. Ich will es nicht mehr vor dir verstecken. Lieber Gott, ich möchte mit dir nicht mehr in Verhandlungen treten. Ich möchte mit dir nicht mehr handeln die ganze Zeit. Ich möchte nicht die ganze Zeit sagen, das ist eigentlich meins und wie viel muss ich dir denn geben, damit du zufrieden bist? Sondern ich will volles Vertrauen darin haben, dass du weißt, was ich brauche. Ich bin heilig, ich gehöre zu dir und ich widme dir mein ganzes Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeutet. Das muss nicht heißen, dass du jetzt nach Hause gehst und dein Konto plünderst und es alles an die Gemeinschaft spendest oder irgendwo hin. Das heißt nur, ich stelle dir mein Geld zur Verfügung. Und wenn du was brauchst und ich irgendwo was helfen kann, dann tue ich das. Und jetzt kommt Folgendes. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Was heißt den Herrn sehen? Es ist exakt das, was wir brauchen in unserem Alltag, dass wir Gott am Werk erleben. Wir möchten so gerne mal erleben, dass Gott in unserem Leben wirksam wird, sodass man sagen muss, wow, was ist das denn? Du erlebst Gott nicht am Werk in deinem Geld, wenn du ihm nur das Nötigste gibst und den Rest für dich behältst. Du erlebst ihn am Werk, wenn du großzügig wirst und merkst, es fehlt mir trotzdem nichts. Ich stehe hier und da sitzt meine Frau. Wir können das bestätigen, oder? Wir können das bestätigen. Du erlebst plötzlich in deinem Leben Wunder. Gott ist am Werk. Wow. Ich widme ihm meine Zeit. Ich frage nicht mehr, wie viel muss ich denn in der Gemeinschaft mitarbeiten, damit Gott zufrieden ist und Olli und Rainer. Sondern ich sage, hier, ich will das nicht mehr. Ich gehöre ja dir. Ich gehöre ja dir. Hier ist meine Zeit. Ich hole sie vor. Was willst du aus meinem Leben machen, meiner Lebenszeit? Mich entfalten. Wie? Zeig's mir. Ich halte mich dir hin. Und wisst ihr, Gott weiß, was wir brauchen. Ich habe immer wieder mit einer Frau zu tun gehabt, zu kämpfen gehabt, geistlich, theologisch. Die hat immer höchste gesetzliche Ansprüche gehabt. Aber wenn es dazu kam, sagt sie immer, man muss es aber auch realistisch sehen. Ich sage, hör mal, glaubst du, dass Gott nicht realistisch ist? Glaubst du, dass Gott nicht weiß, was du zum Leben brauchst? Nicht weiß, dass du Zeiten der Ruhe brauchst? Er gönnt sie dir. Gönnst du sie dir eigentlich selbst? Aber widme ihm deine Zeit. Widme ihm. Zum Beispiel der Sonntag ist auch ein heiliger Tag. Das heißt, widme ihm Gott. Mach da nichts, was gewerblich ist. Und so, Heiligung heißt, widme dein Leben Gott und du wirst ihn am Werk sehen. Wenn du nur das Nötigste tust, wirst du ihn nicht erleben. Wirst du nicht. Wenn du mit ihm verhandelst, du wirst ihn nicht erleben. Du wirst vielleicht ein Pharisäer sein, der immer unzufrieden ist mit sich und auf andere zeigt, aber du wirst nicht Gott erleben und du wirst die Freude verlieren. Wenn du also in deinem Alltag die Freude wiedergewinnen willst, dann fordere Gott heraus, sein Versprechen zu halten. Das tut er. Der tut das. Ernsthaft. Ich weiß, ich kenne ein paar wenige von euch, erinnere ich mich, habe ich schon mal gesehen. Und von manchen weiß ich sogar, die tun das schon. Also, Heiligung heißt tatsächlich Umwidmung des Lebens und nicht Gebote halten. Und da müssen wir hinkommen. Wenn wir mal aufmerksam Jesus lesen, dann merken wir, der hat gar nicht von vielen Einzelgeboten gesprochen, sondern er hat sehr große Linien gezeichnet. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten. Damit ist alles erfüllt. Und wir kommen dann als christliche Pharisäer und sagen, was bedeutet das? Ja, was muss ich tun und was bedeutet das genau? Und dann sagt er, liebe erstmal. Du wirst das schon hinkriegen. Er traut uns unglaublich was zu, weil wir zueinander gehören. Er gibt uns seinen Geist und er traut und sagt, wenn du liebst und von meinem Geist erfüllt wirst, wirst du das Richtige tun. Wetten das? Da brauchst du nicht genau, wie viel Geld muss sein, wie viel Zeit muss sein, was darf ich noch, darf ein Christ dies und darf ein Christ das und so weiter. Und zuletzt, kümmere dich nicht so viel um die anderen. Die Pharisäer zeichneten sich dadurch aus, dass sie dauernd zu Gericht saßen und genau wussten, wo die anderen falsch sind. Ich möchte das mal, weil ich ja wieder weggehe, ich bin ja nur einmal hier, dann bin ich wieder weg, mal deutlich sagen, bei diesem Thema Homosexualität, wie viel Zeit und Kraft hat die Gemeinde Jesu damit verwendet, zu entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Anstatt zu sagen, Jesus, ich stelle diesen Menschen vor dich und diese Menschen auch zusammen. Mal angenommen, Olli wäre es. Ne? Olli, frag Jesus, wie es geht. Stell dich in seine Liebe und sein Licht, er wird es dir zeigen. Ist nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Pharisäer, ich bin kein Richter. Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Tut das nicht. Du stell dein Leben in, widme dein Leben um. Und die anderen überlass ihm. Gott kann damit um. Der kann damit um. Und dann lass uns mit Freude nach vorne gehen. Jetzt habe ich viel zu lange gepredigt. Genau. Ich wünsche euch, dass vielleicht ich euch provoziert habe, dahin euer Leben umzuwidmen und nicht Pharisäer zu sein. Denn da wartet ein spannendes Leben mit ganz viel Freude auf uns. Und ich wünsche euch, dass ihr immer von ganzem Herzen diese Lieder singen könnt und das erlebt, was ihr singt. Wünsche ich euch echt. Ihr macht das echt klasse. Danke. Amen.